Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute wieder euer Schaffner. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten gehabt zu haben. Nun ist es ja schon wieder 4 Wochen her, seitdem wir uns zuletzt gehört haben und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne und besonders magische Adventszeit hinter euch. Ich drücke natürlich auch die Daumen, dass ihr vielleicht noch ein paar freie Tage bis zum Jahreswechsel vor euch habt, aber sollte dem nicht so sein, könnt ihr jetzt eine neue Folge Portus Potter hören, um den Arbeitstag oder die An- und Abreise ein wenig kurzweiliger zu gestalten. Ja, wie schon vor einem Monat schwelge ich ja irgendwie immer noch in Erinnerungen an meinen letzten England-Aufenthalt und damit einhergehend auch an die Warner Brothers Studio-Tour. Und wie versprochen, wollen wir da heute ansetzen. Ich werde euch bei der Planung eures Besuchs helfen, indem ich kurz erzähle, was euch in dieser Ausstellung eigentlich erwartet. Welches die besten und günstigsten Ticketoptionen sind und welche besonderen Themenfeatures euch über das Jahr verteilt verzaubern. Wir vergleichen heute Anreisemöglichkeiten und sprechen über die tollen Optionen, die Tour trotz unterschiedlichster Beeinträchtigung besuchen zu können. Also, ein letztes Mal in diesem Jahr. Träumt euch hin und reist mir nach. Ja, ich denke, wir starten ganz einfach mal, indem ich euch erzähle, was euch eigentlich erwartet. Die Warner Brothers Studio Tour in Leavesden ist ja so das Harry Potter Mecca. Ich glaube, jeder Potterhead hat davon schon einmal gehört. Und ich glaube, es ist auch eines der ersten Ausflugsziele für Potterheads, wenn sie in den Flieger steigen, nach England reisen, um Harry Potter zu erleben. Es war auch eines der ersten Dinge, die ich gesehen und besucht habe im Zusammenhang mit Harry Potter. Und ich glaube, das ist total naheliegend. Und weil das, glaube ich, auch das ist, was euch alle hier vielleicht am meisten interessiert, werden wir uns da wirklich detailliert dem Thema widmen. Es gibt heute eine Folge und in 2 Wochen werden wir noch mehr zu besprechen haben, denn ihr seht, das Thema ist wirklich kleinschichtig und vielschrittig zu betrachten. Heute befassen wir uns auf jeden Fall erstmal mit Planung und Anreise, was das Allerwichtigste ist im Vorhinein. Aber worum geht's eigentlich bei dieser Studiotour? Was ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass es sich um eine ganz andere Sache handelt als diese Geschichte in Florida. Wir kennen vielleicht die Universal Studios in Florida, wo auch diese Wizarding World of Harry Potter stattfindet. Da gibt es ein nachgebautes Hogsmeade, ein großes Schloss Hogwarts und wir können da auch Butterbier trinken. Klar, keine Frage, es gibt auch Geschäfte. Es gibt dort aber keine Originalrequisiten, es ist nachgebaut. Und es ist ein Vergnügungspark, ähnlich wie Disneyland, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Es gibt dort also Fahrgeschäfte. Wir können da irgendwie in Hagrids Motorrad fahren und das ist auch alles wie ein Themenpark aufgebaut. Das ist bestimmt total cool. Ich war da selbst noch nie. Das liegt auf jeden Fall natürlich irgendwie auf einer To-Do-Liste. Das möchte man sicherlich gerne auch nochmal erleben. Aber tatsächlich ist das eben was ganz anderes als diese Warner Brothers Studios in Leavesden. Denn sie sind genau das, was sie im Namen versprechen. Es sind 2 Studios und ein Studiogelände mit Originalsets, mit Animatronic-Figuren, Originalrequisiten der Filme und atemberaubenden Spezialeffekten. Also es ist kein Vergnügungspark, es gibt keine Fahrgeschäfte oder ähnliches, aber wir haben die Möglichkeit, dort Harry Potter wirklich zu erleben. Wir bewegen uns durch die Kulissen, an den Kulissen vorbei, die original für die Filme genutzt wurden. Und das ist, wie ich es immer gerne sage, ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Zu wissen, da haben die Schauspieler gestanden und haben diese Dinge benutzt über mehrere Jahre hinweg, um die Filme zu drehen. Und das ist einfach wirklich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Schaut euch das an. Es lohnt sich, diese Tour auch mehr als nur einmal zu besuchen. Ich war jetzt inzwischen, ich glaube, viermal dort, einmal 2015, das war das erste Mal, da existierte sie, glaube ich, gerade mal 3 Jahre, dann 2019 noch einmal, 2024 und dann gleich ein Jahr später dieses Jahr nochmal. Und es lohnt sich immer wieder, denn wie jetzt auch in den späteren Dingen, die ich euch erkläre, rauskommen wird, gibt es verschiedene Themenfeatures. Das heißt, wenn man sich zu unterschiedlichen Jahreszeiten dorthin begibt, gibt es auf jeden Fall auch immer anderes zu sehen. Und insgesamt in der ganzen Zeit, die ich die Tour jetzt schon besucht habe, wurde die Tour auch immer durch Kleinigkeiten oder auch größere Sets ergänzt. Das heißt, was ich 2015 gesehen habe und was wir inzwischen 2025 auf der Tour bewundern können, da ist einiges dazugekommen, unter anderem, ich glaube, der Verbotene Wald, den gibt es auch noch nicht immer, ich will nicht lügen, auf jeden Fall ist das Gleis 9¾ dazugekommen, das Gewächshaus auf dem Außengelände und inzwischen auch eine Backlot Stage, also eine Bühne, eine Art Kinosaal, in dem Vorführungen gezeigt werden. Also es gibt immer Kleinigkeiten und größere Sachen. Zum Beispiel war es auch so, dass 2015 bei der Studiotour der Ligusterweg nur von außen zu besichtigen war. Inzwischen können wir komplett durch dieses Filmset durchlaufen. Es gibt auch interaktive Attraktionen. Also auch wenn wir hier keinen Themenpark haben, gibt es immer Möglichkeiten. Es ist keine stupide Ausstellung wie in einem Museum, wo man ruhig durchschlendern muss, sondern es gibt immer Möglichkeiten in Interaktion, auch teilweise mit den Kulissen zu treten. Es gibt Knöpfe, die man drücken kann, dann passieren magische Sachen. Man kann selbst Teil des Filmemachens werden, indem einem verschiedene Möglichkeiten gezeigt werden, wie man magische Effekte in Filmen darstellt. Wir haben zum Beispiel an einer Stelle, das ist auch relativ neu, ein Set einer Forced Perspective. Das heißt, wir können uns da hinsetzen auf einen kleineren Stuhl, einen größeren Stuhl mit einem größeren Humpengetränk und einem kleineren. Und es gibt manchmal ganz einfache optische Täuschungen, die dafür sorgen, dass man denkt, die eine Person auf dem Bild ist sehr klein und die andere sehr groß. Man kann da sein Handy einspannen und auch ein Selfie machen. Das ist zum Beispiel sowas, wo wir selbst in Aktion treten können. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eben diese Greenscreen-Experience mitzumachen. Das muss man extra buchen. Das habe ich selber tatsächlich noch nie gemacht. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man ein bisschen mehr bezahlt, an verschiedenen Stellen sich zu platzieren vor einem grünen Hintergrund. Und dann wird im Nachhinein eben ein Bild eingefügt, sodass es so aussieht, als würden wir uns zum Beispiel auf einem Besen reiten durch London bewegen. Also da verschiedenste Sachen. Man kann was erleben auf dieser Tour, auch wenn es kein Themenpark ist. Natürlich gibt es da auch die Möglichkeit, echtes Butterbier zu trinken, wem das irgendwie wichtig ist. Tatsächlich ist das ja auch so ein Life-Goal für Potterheads, oh, mal Butterbier trinken. Ich muss sagen, es gibt das ja nun in verschiedenen Möglichkeiten. Wir können das inzwischen auch bottled, also in Flaschen kaufen. Heutzutage auch in Deutschland bei Harry Potter and the Cursed Child, solange das verwunschene Kind am Großmarkt in Hamburg noch läuft, könnt ihr dort auf jeden Fall auch Butterbier für einen nicht gerade geringen Preis kaufen. Ja, dann gibt es eben auf dieser Studiotour das Original-Butterbier mit Original-Schaum obendrauf, abgefüllt in einem Glas. Und klar, das ist irgendwie witzig, aber ja, die Geschmacksexplosion ist das jetzt meiner Meinung nach nicht. Ich will das nicht runterreden. Es gibt Leute, die sind wirklich große Butterbier-Fans. Da gibt es ja alles Mögliche, Butterbier-Eis und weiß ich nicht was noch. Ich denke, man kann es als Potterhead auf jeden Fall mal probiert haben. Und das Abgefüllte in Flaschen ist irgendwie auch mal ganz witzig. Aber ja, gut, einmal probieren. Aber ich denke, ich finde, es ist, man erwartet so viel, wenn man die Bücher gelesen hat, denkt man immer so, wow, das muss das krasse Getränk sein, auch irgendwie warm, es ist eiskalt. Und es ist halt irgendwie wie eine Brause mit künstlichen Aromastoffen, sehr süß. Und dann hat man da oben so eine Art Marshmallow-Schaum drauf. Muss man mögen, ne? Aber kann man auf jeden Fall probieren. Und diese Möglichkeit haben wir dort in dieser Ausstellung auch. Außerdem gibt es einen riesigen Fanshop. Ich weiß nicht, wo es noch so einen großen Fanshop gibt. Also sicherlich irgendwo auf der Welt. Aber jetzt unabhängig von einem Themenpark oder einer Tour, die Größe an Harry Potter Fanshop, da finden wir, also diese Menge an Artikeln finden wir sonst wahrscheinlich nur online. Das ist auch ultra cool, hatte ich ja neulich auch kurz in der Folge angerissen, wenn man irgendwie Geschenke für Potterheads shoppen will. Da wird man auf jeden Fall fündig, aber es ist natürlich auch nichts für den kleinen Geldbeutel. Also da kann man schon ordentlich Geld lassen und die Leute lassen das Geld dort, wenn man sieht, wie lang die Schlangen an der Kasse sind. Außerdem kann man auch in verschiedensten Cafés dort vor Ort etwas essen oder trinken. Da komme ich nachher auch gleich nochmal zu. Das heißt, ja, es ist sehr vielfältig. Es ist ein Tagesausflug. Man kann dort sehr viel Zeit verbringen. Und wir werden uns das jetzt alles mal genauer anschauen, was wir für Optionen haben, dort Tickets zu kaufen und so. Aber ich denke, bevor wir da einsteigen, ist es wirklich, ich weiß nicht, ob das nur meine Empfindung ist, aber es ist wirklich spannend herauszufinden, wie wir eigentlich dorthin gekommen sind. Wie ist aus diesem Gelände tatsächlich ein Filmstudio entstanden? Und das werde ich euch jetzt in den nächsten Punkten einmal ganz kurz ein bisschen nahe bringen. Ja, im Zusammenhang mit der Studiotour fällt ja immer wieder der Begriff Leaveston. Das liegt daran, dass es eben, auch wenn wir auch immer sagen, es ist die Studiotour London, es ist nicht London. Es ist der Londoner Speckgürtel. Das ist ein kleiner Ort, Leaveston, der dort in der Nähe liegt. Und dieses Gelände in Leaveston ist tatsächlich schon sehr alt. Also ursprünglich wurde es für den Bau von Militärflugzeugen im Zweiten Weltkrieg genutzt. Das heißt, man entwickelte große Hallen, in denen man Flugzeuge herstellen konnte. Und das war quasi die erste Intention hinter diesem Gelände vor den Toren der Stadt London. Und als der Krieg dann vorbei war, blieb man so ein bisschen in dieser Flugmaschinengeschichte. Man entwickelte dort Flugzeugmotoren, man reparierte Flugmaschinen, man nutzte den Flugplatz auch für die zivile Luftfahrt und letztendlich kam dieses Gelände irgendwann unter die Führung von Rolls-Royce. Aber wie gesagt, die meiste Zeit über hat man sich mit Flugzeugen, mit Aircraft beschäftigt. 1994, also es sind viele, viele Jahre ins Land gegangen, in denen es dort eigentlich nur um Flugzeugentwicklung und Reparatur ging. 1994 wurde das Gelände von Rolls-Royce geschlossen und lag dann ungenutzt da. Aber gar nicht lange, denn etwa ein Jahr später entdeckte ein Produktionsteam des Films James Bond GoldenEye die brachliegende Anlage und sah in den großen Flugzeughallen eben ideale Bedingungen für Bühnen und Kulissen einer Filmproduktion. Und so kam es dann eben, dass sie anfingen, dort Bühnen zu bauen, Büros zu bauen und sie verwandelten so das Gelände Stück für Stück in ein funktionierendes Filmstudio und nannten es Leaveston Studios. So, und dann wurde eben zuerst dort James Bond gedreht und es ging dann weiter. Auch einer der Star Wars Prequels wurde dort zu Teilen gedreht. Tim Burton's Sleepy Hollow hat Teile, Bühnen und Flächen dort genutzt. Und so kam es dann, dass auch das Produktionsteam um Harry Potter auf dieses Gelände aufmerksam wurde. Es wurde dann im Folgenden von Warner Brothers geleast für die Produktion der Harry Potter Filme und das über viele Jahre hinweg. Erst im November 2010, also ich glaube, der Leasingvertrag begann irgendwie 99, im November 2010 ging es mit den Harry Potter Filmen dann ja dem Finale entgegen. Man wusste, langsam endet diese Geschichte. Wir müssen hier nicht weiter mit den Kulissen bauen, wir brauchen sie eigentlich nicht mehr. Und in solchen Fällen werden Kulissen dann auch oft vernichtet, weil sie einfach nicht mehr genutzt werden. Und man hat überlegt, ja, aber es ist ja auch ein bisschen schade drum, all die Sachen, die wir über, oder diesen Fundus, den wir über viele, viele Jahre aufgebaut haben, einfach für die Tonne. Und dann hat man überlegt, wie kann man vielleicht natürlich auch ein bisschen Geld machen und Potterheads eine Freude machen. Und so war es dann eine kleine Win-Win-Situation, als Warner Brothers sich entschied, das Gelände, diesen Komplex zu kaufen, den sie die letzten 10 Jahre gemietet hatten. Und sie benannten es dann natürlich um in Warner Brothers Studios Leaveston. Und dann folgte ein großes Investment zur Weiterentwicklung des Geländes, wobei 2 neue Soundstages entstanden. Das sind eben diese schallisolierten Räume, die man eigentlich braucht, um zum Beispiel Kinofilme zu drehen. Und diese Soundstages wurden dann zu Gastgebern der öffentlichen Dauerausstellung The Making of Harry Potter, wie wir sie heute dort noch finden. So entstanden in der näheren Umgebung 300 neue Jobs für die Bevölkerung. Das ist natürlich irgendwie ein großer Arbeitgeber in der Umgebung geworden. Dann wurde das so ein Selbstläufer, ne? Die Tour wurde offiziell eröffnet im März 2012. Da waren viele Potter-Darsteller aus den Filmen oder Menschen, die mit den Sets, mit der ganzen Entwicklung der Filme zu tun hatten, waren dort vor Ort. Die Autorin selbst tatsächlich nicht. Das Royal Opening, also die Eröffnung der Königsfamilie, erfolgte dann nochmal ein Jahr später, 2013, ich glaube im April, mit Prinz William und Kate. Ich glaube, Prinz Harry war da auch noch am Start, eben auch die Autorin. Und so gab es quasi zwei große Eröffnungen, aber schon von 2012 bis 2013 lief das einfach wahnsinnig gut an. Und heute ist es so, dass diese Tour tatsächlich 2 Millionen Besucher im Jahr empfängt. Also an guten Tagen können dort 6.000 Besucher pro Tag durch die Ausstellung gehen. Und wenn man sich überlegt, was das einerseits ja auch für Eintrittspreise sind und andererseits, ja, dass man sowas ja einfach auch nicht jeden Tag macht, ist das Wahnsinn, wie viele Leute dort täglich diese Tour besuchen. Das ist quasi der Beginn einer Ära gewesen. Und wenn ihr jetzt dahin reisen wollt und es vielleicht noch nicht gemacht habt, dann ist es jetzt ganz interessant für euch zuzuhören. Dann erzähle ich euch nämlich jetzt so ein bisschen, wie der Weg dorthin ist und was für euch vielleicht wichtig zu wissen ist, je nachdem, wie ihr so aufgestellt seid, was eure Rahmenbedingungen sind. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe die nächste Rubrik Good to Know Before You Go genannt. Also was gut zu wissen ist, bevor ihr dorthin fahrt, beziehungsweise bevor ihr überhaupt Tickets bucht. Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, es ist total toll, wie niedrigschwellig die Tour angelegt ist. Sie versuchen wirklich möglichst alles, damit möglichst jeder Mensch an dieser Tour teilnehmen kann, der das möchte. So gibt es auch viele Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Und da das ja vielleicht auch den einen oder anderen von euch betrifft, möchte ich darüber auch kurz reden. Also ich finde es immer wieder toll, wenn ich mir solche Rubriken durchlese, was quasi unternommen wird für Menschen mit Behinderung, um ihnen den Zugang zu erleichtern. Und bei der Warner Brothers Studio Tour war es so, ich kam gar nicht aus dem Lesen raus, weil es so viele Punkte gab. Und das feiere ich dann immer total, denke ich, wie cool, wenn man wirklich versucht, allen Menschen den Zugang zu solchen Attraktionen zu ermöglichen. Genau, also tatsächlich ist es so, wenn man als Mensch mit Behinderung in diese Tour kommt und vielleicht einen Betreuer benötigt, dann hat der Betreuer kostenlosen Eintritt. Menschen mit Rollstuhl können die Tour relativ problemlos besuchen. Es gibt 2 Sets, also das der großen Halle und auch das der Winkelgasse, die etwas schwierige Untergründe haben, was die Fortbewegung erschweren könnte. Aber meist ist man ja doch in Begleitung von eben jemandem, der einem dann helfen kann. Oder es gibt ganz, ganz viele super nette Mitarbeiter vor Ort. Die Mitarbeitenden dort sind erstmal sehr, sehr freundlich und auf der anderen Seite auch sehr informiert. Die kennen sich bestens mit den Kulissen aus, man kann ihnen jede Frage stellen und sie sind wahnsinnig hilfsbereit. Also wenn ihr da irgendwie Probleme habt, einfach Mitarbeitende ansprechen. Es gibt an jedem Set und vor Ort überall immer diese Mitarbeitenden, die haben, ich glaube, blaue Outfits an. Ihr erkennt sie auf jeden Fall. Es gibt einige wenige begehbare Requisiten, die nur selbstständig betreten werden können. Das heißt, wenn man im Rollstuhl ist, kann man zum Beispiel nicht auf die Brücke von Hogwarts, die auf dem Außengelände zu besichtigen ist. Das sage ich jetzt natürlich aus meiner privilegierten Sicht, die da eben rüberlaufen kann. Die Brücke von Hogwarts ist ziemlich cool. Da stehen ja Lupin und Harry zum Beispiel in Teil 3 drauf. Aber es ist ein recht kurzes Requisit. Im Film sieht es deutlich größer aus und es ist jetzt kein Weltuntergang, da nicht rüber zu spazieren, muss ich einfach so sagen. Also von daher, ich glaube, das ist die einzige Sache, wo man mit dem Rollstuhl nicht wirklich rauffahren kann. Ansonsten ist die Tour stufenlos befahrbar. Bestätigte Assistenztiere sind auf der ganzen Tour willkommen. Andere Haustiere müssen draußen bleiben, beziehungsweise die sollte man lieber gar nicht mitbringen, weil Tiere im Auto lassen ist natürlich auch eine ganz schlechte Idee, wie wir wissen, egal zu welcher Jahreszeit. Und da man selbst sehr viel Zeit auf dieser Tour verbringen wird, sollte man kein Haustier mitbringen, was ja kein bestätigtes Assistenztier für Menschen mit Behinderung ist. Behindertengerechte Toiletten und andere Einrichtungen stehen vor Ort zur Verfügung, auch das also entspannt, wenn man sich dort mit einem Rollstuhl bewegt. Aber auch an Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen hat man gedacht, zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum oder ähnlichen Konditionen. Dort gibt es zum Beispiel einen Sensory Room auf der Hälfte der Tour am Backlot Café angeschlossen. Das ist ein speziell gestalteter Raum mit kontrollierten sensorischen Reizen zur Selbstregulation, zum Stressabbau, um die Konzentration zu schärfen. Das ist also wirklich eine tolle Möglichkeit, wenn die ganzen Reize auf der Tour einfach ein bisschen zu viel sind und man zwischendurch mal runterfahren möchte oder muss, dann gibt es eben diesen Sensory Room. Generell für lärmempfindliche Besucher steht zum Teil Gehörschutz zum Ausleihen zur Verfügung in den Kinosälen und so weiter. Auch da einfach die Mitarbeitenden ansprechen, da gibt es immer gute Lösungen. Was auch interessant ist, gerade für Menschen eben im Autismus-Spektrum, sind die sogenannten Relax-Tours. Das sind Touren, die angeboten werden mit reduzierter Besucherzahl, mit veränderten Lichtverhältnissen, ruhigeren Soundeffekten. Ich finde, die Anzahl dieser Touren, die da angeboten werden, ist relativ gering. Also wenn man da Interesse hat, muss man sich, glaube ich, rechtzeitig Tickets besorgen. Für dieses Jahr oder beziehungsweise fürs nächste Jahr 2026 steht jetzt der 8. Februar, der 6. Juni, der 27. September und der 5. Dezember im Programm. Das sind immer Samstage oder Sonntage. Und diese Relax-Tours finden dann im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr statt. Ich finde das sehr knapp bemessen. Ich glaube, das reicht nicht an Zeit, wenn man da durchgehen möchte. Aber trotzdem, die Idee ist sehr nett und ich finde es schön, dass sowas angeboten wird. Auch für gehörlose Menschen oder schwerhörige Menschen gibt es Möglichkeiten. Es gibt sowohl Dolmetscher in britischer Gebärdensprache, die man 2 Wochen im Voraus reservieren sollte, sowie Untertitel bei Audioguides und Co. Also ich denke, Dolmetscher in britischer Gebärdensprache sind nicht zwangsläufig sehr hilfreich, wenn man sich sonst in der deutschen Gebärdensprache bewegt. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Auch der direkte Zugang zum Hörgerät durch Induktionsschleifen ist möglich. Das finde ich total cool. Kennen Menschen mit Hörbehinderungen sicherlich, dass man da das Hörgerät in eine bestimmte Frequenz einstellen kann und dann an den sogenannten Induktionsschleifen Informationen direkt auf das Hörgerät gespielt bekommt und all das ohne zusätzliche Kosten. Auch Menschen mit Sehbehinderung werden kostenfreie Hilfen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Touren mit Audiounterstützung, sodass die Kulissen nochmal genauer erklärt wird, was zu sehen ist. Auch das sollte man aber mindestens 14 Tage im Voraus buchen. Was ich total spannend fand, jetzt nochmal zu einer anderen Geschichte, zur Niedrigschwelligkeit. Ich bin durch den verbotenen Wald gelaufen im November, als ich jetzt zuletzt da war. Und da sind ja das Aragog und seine Familie. Und ich habe so darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit Menschen mit einer Arachnophobie, also die wirklich, wirklich Angst haben vor Spinnen. Dann dachte ich mir so, naja, also ich mag Spinnen auch nicht. Für mich sind jetzt diese künstlichen Riesenspinnen jetzt nicht das Problem, weil ich die schon für sehr künstlich halte. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die haben große Ängste und die finden auch solche großen Spinnen in Filmen gar nicht witzig. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit den Leuten, wenn die hier gar nicht durchlaufen wollen? Also dann ist die Tour hier für sie zu Ende oder wie? Weil sie müssen ja an der einen Stelle durch den verbundenen Wald laufen. Und fand es total spannend, dass ich auf der Website jetzt gelesen habe, dass Menschen mit einer Spinnenphobie auch Mitarbeitende ansprechen können, um im verbotenen Wald eine Route gezeigt zu bekommen, die spinnenfrei ist. Also total, also ich finde es wirklich toll, an was die Mitarbeitenden dort alles gedacht haben, was für Möglichkeiten es gibt, was für Schwierigkeiten aufkommen können und wie man den Menschen helfen kann. Genau, was noch eine Geschichte ist zum Thema Barrierefreiheit, da geht es jetzt nicht um Behinderung, sondern um die Sache, wenn ich jetzt mit Kleinstkind oder Baby anreise. Auch das kann mich natürlich in gewisser Weise manchmal ein bisschen in meiner normalen Aktivität einschränken und dann frage ich mich vielleicht auch, okay, wo kann ich mein Kind füttern, wenn das nötig ist? Auch daran hat man gedacht, es gibt ein Eltern-Kind-Zimmer mit Stillsessel, mit Möglichkeiten, Fläschchen zu erwärmen. Auch Kinderwägen und Buggys sind in der Tour erlaubt. Sie bitten immer darum, möglichst nicht unbedingt. Schöner ist es vielleicht, wenn man sein Kind im Tragetuch trägt, weil es immer ein bisschen viel Platz wegnimmt, wenn jetzt alle mit ihrem Buggy kommen. Man kann diese Gefährte auch getrost an der Garderobe abgeben, aber es ist auch erlaubt, mit Kinderwagen oder Buggy durch die Tour zu schieben, solange es keine Zwillingswegen sind, weil es tatsächlich eine Begrenzung der Breite gibt, damit man überall gut durchkommt. Das finde ich total gut durchdacht. Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal ganz kurz als kinderloser Mensch dazu sagen, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wie das eigene Kind drauf ist und wie sehr man dieses Erlebnis genießen kann mit Kleinstkind vor Ort. Es gibt sicherlich Babys, die irgendwie den ganzen Tag im Tragetuch schlafen und dann kann man das bestimmt total fein machen. Aber ich glaube, wenn man ein eher unentspanntes Kind hat und dann selbst vielleicht auch unentspannt wird, weil das Kind unentspannt ist, dann muss man sich zweimal überlegen, ob man das Geld für die Tour ausgeben möchte. Wenn man da am Ende durchhetzen muss, ist es vielleicht doch eher eine Möglichkeit, das zu machen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Aber ich habe da gut reden, ich habe ja gerade kein Kind bei mir. Von daher, wie gesagt, eine Sache, die man sehr gut selbst abwägen kann, denke ich, wenn man sein eigenes Kind kennt. Und das sollte man ja. Und Kinder unter 4 Jahren haben tatsächlich freien Eintritt. Also davon muss man es nicht abhängig machen, von den Kosten. Ich habe da aber auch noch nicht so viele Babys und super kleine Kinder umherlaufen sehen, tatsächlich, wenn ich vor Ort war. Noch eine andere Sache zum Thema Barrierefreiheit. Manchmal ist ja auch die Sprache eine Barriere und natürlich befinden wir uns in England und dort wird Englisch gesprochen. Und wenn man dann mit vielleicht auch Familie aus Deutschland anreist, die vielleicht selbst nicht so gut Englisch in der Schule gelernt hat, manchmal sind es ja auch Leute in meinem Alter, die nicht sehr gut Englisch sprechen. Nicht jeder Mensch kann gut Englisch. Ich hatte Französisch in der Schule und bin auch eine Niete in Französisch. Und so geht es einigen Leuten ja eben auch mit der englischen Sprache. Und das ist total toll. Die digitalen Tourguides sind eben in unterschiedlichen Sprachen verfügbar. Wir haben Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Hochchinesisch, Brasilianisch, Portugiesisch und Russisch zur Auswahl. Also wir können da wirklich aus verschiedensten Sprachen schöpfen. Und was auch wichtig zu wissen ist und was ich erst beim letzten Mal festgestellt habe und was total cool ist, das solltet ihr euch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn ihr vielleicht so einen Bruchteil in Englisch versteht, aber nicht so wirklich gut und sagt, naja, wenn da jetzt so ein Kinofilm auf Englisch läuft, dann kann ich nicht wirklich viel davon mitnehmen, von den Informationen, die mit mir geteilt werden, dann schaltet euren digitalen Tourguide an. Und zwar ist es so, bevor ihr die eigentlichen Sets und Kulissen betretet, kommt ihr in 2 verschiedene Räume, in denen Filme gezeigt werden oder in denen Menschen mit euch in Englisch sprechen, auf einer Leinwand. Und in diesen beiden Räumen könnt ihr den Tourguide schon anschalten, obwohl ihr noch nicht in den Kulissen seid. Und es gibt die Möglichkeit, direkt die Filme ins Ohr übersetzen zu lassen. Und das ist total cool. Also macht das auf jeden Fall, dass ihr nicht im Film sitzt und leider kein Wort versteht. Dann schaltet den Tourguide einfach schon pünktlich zu Tourbeginn ein. Und dann könnt ihr euch das auf die Ohren geben lassen, die Übersetzung. Das ist eine total coole Sache. Gut, jetzt haben wir also so ein bisschen die Rahmenbedingungen geklärt und verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Schwierigkeiten, die vielleicht auf uns zukommen können und wie wir damit am besten umgehen. Jetzt geht's also an den Ticketkauf. Wir wollen jetzt also uns Tickets für die Tour kaufen und als allererstes und als wichtigstes muss ich euch damit auf den Weg geben, kauft die Tickets unbedingt rechtzeitig online. Es gibt keinen Vorortverkauf. Und auf der Website sind die Tickets auch wirklich, ich sag mal, relativ schnell ausgebucht. Manchmal besteht die Möglichkeit, dann noch über Drittanbieter zu kaufen, zum Beispiel über Golden Tours, die immer Pakete anbieten von einem Tourticket mit Transfer oder eben Get Your Guide. Also manchmal können wir über Drittanbieter noch was buchen, wenn wir auf der eigentlichen Website nichts mehr bekommen haben. Deshalb empfehle ich euch, steht der Termin für die Reise fest, sollte die Tour unbedingt direkt zeitnah gebucht werden, um eben aus verschiedenen Anreise- und somit auch Preisoptionen wählen zu können. Also ich habe mal reingeschaut, aktuell ist bis März an den Wochenenden nur noch die späten Timeslots verfügbar, was jetzt nicht das Problem ist. Also ich würde niemals einen Timeslot irgendwie um 18.30 Uhr nehmen, aber sowohl 15 als auch 16 Uhr ist noch völlig fein. Trotzdem gibt es ja vielleicht Gründe, warum ihr gerne vormittags die Tour besuchen wollt, zum Beispiel mit Kindern. Dann müsst ihr euch wirklich ranhalten. Wie gesagt, bis März sind an den Wochenenden nur noch die späten Timeslots verfügbar. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Preis. Also reguläre Tickets für Erwachsene ab 16 Jahre sind bei etwa 58,50 Pfund. Ich habe jetzt alles in Pfund hier aufgeschrieben und werde euch das jetzt auch so mitteilen. Also schaut einfach mal selbst in den Umrechner. Es sind immer mehr Euro. Ich habe jetzt aber nicht alles umgerechnet, sonst sind das hier einfach zu viele Zahlen. Kinder unter 4 Jahren sind kostenlos, hatte ich euch schon gesagt. Kinder von 5 bis 15 Jahren zahlen 45 Pfund in Erwachsenenbegleitung. Also ich persönlich habe so ein bisschen mit Kindern zu tun und ich würde das einfach so einschätzen, wenn man ein Kind hat, was wirklich Interesse an Harry Potter hat, also richtig viel eigenes Interesse, so eine intrinsische Motivation dahin zu gehen, dann mag das auch im Kindergartenalter schon funktionieren mit älteren Kindergartenkindern. Aber die Konzentrationsspanne ist natürlich geringer als bei älteren Kindern. Und ich würde sagen, wenn man wirklich was davon haben möchte, Kinder im Grundschulalter haben da wirklich, die können da, glaube ich, schon ganz viel mitnehmen und die können da auch wirklich konzentriert und gespannt durch diese Ausstellung laufen. Ich würde die Ausstellung ab dem Grundschulalter empfehlen, aber natürlich, wie gesagt, muss jedes Elternteil für sich entscheiden, wie interessiert das eigene Kind an der Thematik ist. Aber wenn man selbst als Eltern da einfach ganz viel Lust hat, hinzugehen und die Kinder jetzt nicht so das größte Interesse an Harry Potter haben und generell vielleicht einfach einen sehr hohen Bewegungsdrang, ist es vielleicht doch nicht der ideale Ort. Das müsst ihr dann einfach selbst mal schauen. Wenn man mit Kindern dorthin geht, gibt es auch einen Familienrabatt. Das wird automatisch dann in dem Warenkorb abgezogen. Wenn ihr zum Beispiel 2 Erwachsene und 2 Kinder eingebt, dann kommt es zu einer Reduzierung von 23 Pfund. Und es gibt auch Rabatt, wenn ihr zum Beispiel als ein Erwachsener mit 3 Kindern dort vor Ort seid. Da müsst ihr einfach mal in den Warenkorb eingeben. Ich glaube, das liegt so bei 11 Pfund oder so, was es günstiger ist. Und wenn ihr das dann in den Warenkorb gepackt habt und dann auf Weiter drückt, also ihr habt dann quasi den Termin ausgesucht und ihr habt ausgesucht, wie viele Tickets ihr braucht, von welcher Personengruppe, dann werdet ihr gefragt, wollt ihr noch etwas vom Servierwagen haben? Something from the trolley, my dear. Und da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Also es gibt den digitalen Tourguide, den ihr dort direkt mit zubuchen könnt. Und das kann ich euch nur empfehlen. Ich habe den ja gerade eben schon genannt als Tool, was einfach auch die Kinofilme übersetzt. Es ist aber einfach ein Audioguide, den wir in der ganzen Tour nutzen können. Und der kostet 4,75 €. Und ich denke, das ist ein wirklich geringer Preis für das, was man dafür bekommt. Der Tourguide erzählt uns zu jeder Kulisse verschiedene Fakten. Es gibt auch Videos, die man sich auf dem Tourguide anschauen kann. Es gibt natürlich auch an den Kulissen selbst immer was zu lesen. Ich denke, das ist manchmal so ein bisschen gedoppelt. Das heißt, was ich dort auf die Ohren bekomme, ist auch oft ähnlich zu dem, was ich dort vor Ort lesen kann. Also wer sich auf Gesagtes konzentrieren kann und wenn ihr hier meinen Podcast hört, dann seid ihr Leute, die sich auch gerne mal Sachen auf die Ohren geben, dann kann ich sagen, der digitale Tourguide lohnt sich. Der einzige Nachteil daran ist, dass man sich den um den Hals bindet, dass man diese großen Kopfhörer um den Hals bindet oder eben auf den Ohren hat und das immer auf Fotos zu sehen ist. Es sei denn, man tüdelt das jedes Mal ab und wieder an. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Ansonsten würde ich den immer empfehlen, selbst wenn man schon mehrfach auf der Tour war, die Tour mehrfach besucht hat. Es gibt natürlich Leute, die sich Fakten unheimlich gut einprägen. Die haben es einmal gehört und nun wissen sie es. Ich bin nicht so. Ich vergesse Dinge schnell wieder und dementsprechend lohnt sich dieser Tourguide für mich immer wieder. Was man sich noch in den Warenkorb packen kann, wenn man dann jetzt da auf der Website ist und bestellt, ist der Paperback Souvenir Guide. Das ist ein Buch, also so ein kleines, ja, es ist eher ein dickeres Heft für 7,95 € und auch das würde ich euch für euren ersten Besuch empfehlen. Auf der Website schreiben sie, dass du das Buch dir auch nach der Tour abholen kannst. Also du musst es nicht beim Einlass tun, sondern kannst es im Nachhinein machen. Dann sollte man es möglich nicht vergessen, wenn man es schon bestellt hat. Aber die sagen halt, das ist insofern ganz gut, weil man sich dann den Spaß nicht nimmt. Natürlich muss man das Buch dann auch nicht umhertragen auf der Tour. Das kann man sich mal so überlegen, ob das dann tatsächlich eine gute Option ist, das im Nachhinein abzuholen. Andererseits, ja, die Vorfreude zu nehmen. Ich muss ja noch nicht vorher durchblättern. Aber ich kann das empfehlen. Ich habe tatsächlich 2 dieser Hefte. Eins von 2015 und eins habe ich im letzten Jahr gekauft. Eben deshalb, weil neue Bestandteile der Tour dazugekommen sind und somit auch das Heft sich verändert hat. Aber solange sich nicht viel verändert, finde ich, reicht es ein, so ein Buch zu Hause zu haben. Aber es ist wirklich cool. Man kann da immer wieder noch mal ein paar Sachen nachlesen und man hat große Abbildungen der Sets. Also das lohnt sich und ist auch für Kinder, glaube ich, wirklich cool, weil es mit großen Bildern ausgestattet ist. Schon eher ein Bildband mit kleineren Informationen am Rande. Dann kann man auch sich noch auswählen, dieses digitale Fotografie- und Videopackage, eben mit dieser Greenscreen-Experience, von der ich vorhin kurz sprach, wo man dann eben auf einem Besen fliegen kann und so. Das kostet 22,50 €. Ich habe das noch nie gemacht, habe mal kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, aber ganz realistisch, was mache ich dann? Also Fotos drucke ich mir natürlich gerne mal aus, aber so Videos, ja, die habe ich dann auf einem Stick und ich weiß jetzt nicht, wie oft ich mir das angucke, was habe ich davon. Deswegen 22 von 50 war ich doch immer ein bisschen zu geizig. Aber kann man bestimmt machen und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Spaß für Kinder. Dann gibt es verschiedene Snack-Optionen. Man kann sich tatsächlich diese Happy-Birthday-Torte, die Hagrid für Harry gemacht hat, als Takeaway holen oder in der Food Hall zu sich nehmen. Die Torte kostet 39,95 €, wo ich mir denke, ja, ist auch gut teuer für eine Geburtstagstorte. Aber wenn man zum Beispiel einen Geburtstag dort auf der Studiotour feiert, dann ist das vielleicht eine ganz coole Sache. Ja, und essen kann man dort sowieso. Ich hatte ja gesagt, es gibt da verschiedene Cafés. Zwischendurch auf der Tour gibt es das Backlot Café. Das ist das einzige, wo ich schon mal wirklich gegessen habe. Aber es gibt auch im vorderen Bereich ein Café, ein Starbucks tatsächlich auch. Und dieses Café im vorderen Bereich, also bevor man überhaupt die Tour betritt, dort kann man auch verschiedene Tischreservierungen vornehmen. Einerseits für einen Afternoon Tea, da muss man allerdings mindestens zu zweit sein. Andererseits auch für Frühstück oder Abendbrot. Da gibt es dann so Packages, dass man erst Frühstück isst und dann in die Tour geht oder dass man eben erst durch die Tour geht und dann dort Abendbrot isst. Ist so ein bisschen gestaltet wie die große Halle, findet aber nicht im Originalset der großen Halle statt. Ja, wenn man sich die Preise da anguckt, das ist jetzt nicht billig, aber ich denke auch gerade für den Afternoon Tea liegt es ungefähr in der gleichen Preiskategorie wie sonst, wenn ich in England einen Afternoon Tea buche. Also wenn man da Bock drauf hat, denke ich, ist es nicht absurd teurer als anderswo, weil es anderswo halt auch schon teuer ist. Genau, deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall die Optionen mal anschauen, die es dort gibt. Was man noch dazu buchen kann, ist das Priority Parking. Das kostet 10 Pfund extra. Das hat aber nichts mit einem Parkplatz für Menschen mit Behinderung zu tun. Die sind natürlich kostenfrei. Auch die regulären Parkplätze sind kostenfrei und E-Ladestationen kosten auch nicht extra. Es ist wirklich nur, wenn man vielleicht nicht so gut auf den Beinen ist und sagt, ich möchte weiter vorne parken. Allerdings muss man sich wirklich hinterfragen, wenn ich nicht gut auf den Beinen bin, kann ich wahrscheinlich auch nicht so gut die Tour erlaufen. Das ist einfach nur, wenn man Lust hat, weit vorne zu parken und dann direkt am Eingang zu stehen, dann zahlt man 10 Pfund für dieses Priority Parking. Meiner Meinung nach absolut unnötig. Wir haben damals auf einem regulären Parkplatz geparkt und es war jetzt kein weiter Weg. Also wenn man vom Bus kommt, geht man weiter bis zum Eingang. Dann kann man auch eine Deluxe-Tour buchen, wenn man es so ganz VIP-mäßig haben möchte. Da hat man dann irgendwie 2,5 Stunden auch eine geführte Tour. Sonst geht man da ja alleine durch die Ausstellung. Alleine mit vielen tausend anderen. Genau, aber diese Deluxe-Tour kostet 250 Pfund. Ja, muss man eben wissen, ob man sowas braucht. Das also, wenn man sich jetzt ein reguläres Ticket für eben diese 58,50 € kauft und dann kann man diese verschiedenen Optionen noch dazu buchen. Wie gesagt, ich würde sagen, der digitale Guide sollte immer dabei sein und so ein Paperback-Guidebook kann man sich beim ersten Besuch auch gönnen. Das sind hier so meine Empfehlungen. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Ticketoptionen, Ticketoptionen mit offizieller An- und Abreise und die werden immer durch Golden Tours durchgeführt und kosten fast doppelt so viel, wenn man vom eigentlichen Eintritt ausgeht. Und das werde ich euch jetzt hier nochmal kurz ein bisschen aufschlüsseln. Also ich habe da mal aktuell auf die Website reingeschaut und ihr könnt da Tickets für Februar kaufen ab 91 Pfund, was ja jetzt schon irgendwie dann, na schauen wir mal, über 30 Pfund mehr sind als das, was ich bezahle, wenn ich nur den Eintritt bezahle. Im Juni sind die Preise aber schon bei 125 Pfund für An- und Abreise mit so einem Bus und Eintritt zur Studiotour. Und es kostet nochmal 10 Pfund on top. Also wir können wirklich Preise von 135 Pfund erreichen, wenn wir nicht dieses reguläre Zeitfenster, das sie dort vorgeben. Ich glaube, das sind so 4 Stunden im Schnitt. Wenn ich sagen möchte, ich möchte flexibel in meiner Rückreise sein und nicht den Bus, den sie mir vorgeben, nutzen, dann zahle ich eben nochmal 10 Pfund on top. Und dann sind wir bei 135 Pfund statt 58,50 €. Und ich denke, da muss man wirklich genau überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte. Vor allem auch, weil das jetzt nicht der absolute Luxus ist, mit dem wir uns dahin begeben. Das sind keine Reisebusse, da gibt es keine Toiletten an Bord. Das sind wirklich wie normale Linienbusse, Doppeldeckerbusse, die eben gebrandet sind. Also die sind von außen, von oben bis unten mit dieser Harry Potter Folie bezogen und das sieht schon cool aus. Man kann damit coole Fotos machen, man fühlt sich auch ganz cool, wenn man da einsteigt. Und was auch cool ist, die haben so kleine Monitore eingebaut und man kann dann Harry Potter, ich glaube unter Stein der Weisen, vielleicht laufen da auch verschiedene Filme, kann man sich angucken auf dem Weg zur Studiotour, kann man quasi fernsehen. Wenn man ganz viel Pech hat, ist das aber auch nicht so, weil zu Hochzeiten haben sie gar nicht genug Busse für das Verkehrsaufkommen oder das Aufkommen an Touristen, die eben mit diesen Bussen fahren wollen. Und dann kann es durchaus mal sein, dass man einen nicht gebrandeten Bus bekommt, also einen normalen Linienverkehr. Und dafür dieses viele Geld, ich weiß ja nicht. Ich meine, klar, der Vorteil ist, es ist eine sehr entspannte Anreise. Man muss nicht umsteigen, man fährt los. Ich glaube, von der Baker Street sind wir damals beim ersten Mal mitgefahren. Dann gibt es Victoria Station, von dort kann man losfahren. Oder eben auch King's Cross, was natürlich irgendwie die Harry Potter-Parallele nochmal zieht, was auch cool ist. Also da kann man sich quasi die Option auswählen, von wo man einsteigen möchte. Und man steigt da ein und die fahren einen dann bis vor die Haustür der Studiotour. Natürlich ist das wirklich entspannt, aber es ist einfach auch sehr teuer. Ich kann es empfehlen für den ersten Besuch einer Studiotour. Haben wir damals auch gemacht und es ist cool, es macht irgendwie Spaß, es fetzt und es gehört zum Erlebnis dazu. Aber es ist halt einfach wirklich, finde ich, nicht jedes Mal vonnöten, wenn man das einmal mitgemacht hat. Ich habe es zweimal mitgemacht, weil ich beim zweiten Mal nicht pünktlich genug dran war mit den Tickets und mir kein einzelnes Ticket kaufen konnte. Also musste ich wieder diese An- und Abreiseoption wählen. Aber jetzt würde ich das nicht mehr machen. Ich habe es einmal erlebt und man kann es einmal erleben. Aber ich finde, wenn man mehrmals die Tour besucht, würde ich es so nicht nochmal machen. Es gibt nämlich auch wirklich tolle andere Optionen, je nachdem, wie man sich in England bewegt. Wer gut und gerne im Linksverkehr unterwegs ist und sich eventuell mit eigenem Fahrzeug oder Leihwagen auf der Insel bewegt, kann so am kostengünstigsten anreisen, würde ich mal behaupten, obwohl das müssen wir natürlich auch wieder abwägen, je nachdem, von welchem Ort wir anreisen. Es gibt, wie ich ja gesagt habe, keine extra Parkgebühren, wenn man nicht dieses Priority Parking wünscht. Das heißt, da haben wir schon mal gut gespart. Wir haben wirklich nur diesen Eintritt für die Tour. Aber natürlich müssen wir berechnen, dass wir Spritkosten haben. Und ich bin letztes Jahr, genau, 2024, im Oktober mit meiner Freundin aus den Cotswolds angereist. Und da kann ich sagen, war es jetzt dann vielleicht nicht die allerbilligste Variante, aber auch so ziemlich die einzige, die wir hatten, weil man ja von den Cotswolds jetzt keinen von diesen gebrandeten Bussen hat, die da einfach losfahren und uns direkt vor die Haustür fahren. Da hätten wir ja dann schon wieder nach London reinfahren müssen, um von dort aus dann mit so einem Bus zu fahren, was natürlich machbar ist, keine Frage. Aber das wären ja dann doppelte Kosten. Also es hat sich schon angeboten, dass wir mit dem Leihwagen, mit dem wir unterwegs waren, eben dann auch direkt bis zur Tour gefahren sind. Beziehungsweise wir hatten einen kleinen Zwischenstopp in Watford gemacht, sind dann von Watford nach Leaveston gefahren. Und das ist eine Tour von 15 Minuten. Das ist super gut ausgeschildert. Das ist überhaupt kein Problem, mit dem Auto da anzureisen. Man kommt dann auf den Parkplatz und wird kontrolliert, ob man ein gültiges Ticket für den Tag hat, also ein gültiges Eintrittsticket. Man kann sich dann einen Parkplatz suchen und das ist insofern halt wirklich entspannt, weil man die Sachen, die man sonst so mitschleppt, die kann man genau abwägen, was lasse ich im Auto, was brauche ich und so weiter. Manchmal war man vielleicht vorher woanders unterwegs und war noch anders angezogen. Dann geht man auf die Studiotour und möchte vielleicht seine Hogwarts-Roben anziehen. Spreche hier natürlich von mir und von vielen anderen Leuten. Und dann kann man die Sachen, die man umzieht, direkt im Auto lassen. Das ist schon praktisch, wenn man da ein Auto auf dem Parkplatz stehen hat. Aber wie gesagt, wir sind ursprünglich aus den Cotswolds gekommen, mussten nachts halt auch wieder 2 Stunden zurückfahren, was schon ein bisschen anstrengend war. Man war dann auch ein bisschen müde und gerädert vom Tag. Und man hat natürlich auch Spritkosten, wenn man dann zurück nicht nach London fährt, sondern wirklich ein bisschen in die weitere Umgebung. Also im Großen und Ganzen wirklich eine entspannte Anreisemöglichkeit, aber es ist davon abhängig, von wo man anreist. Was auch eine Möglichkeit ist, wenn man mit mehreren Leuten in England ist und davon vielleicht welche nicht Potterheads sind und auch nicht die Tour besuchen wollen, ihr seid aber mit einem Auto da, gibt es die Möglichkeit zum Ausstieg auf dem Gelände, also so eine Art Drop-off-Punkt. Wenn ihr da reinfahrt und kontrolliert werdet mit dem Ticket, könnt ihr nachfragen, wo kann ich hier am besten jemanden rausschmeißen und dann kann man das Gelände auch einfach wieder verlassen. Auch das ist möglich und eine recht entspannte Möglichkeit, weil also wenn man mit dem Bus anreist, also mit dem Shuttlebus, dann hat man auch noch ein kleines Stück zu laufen bis zum Eingang. Aber was cool ist, man kommt dann, wenn man eben mit diesem einfachen Linienbus anreist, tatsächlich an dem großen Kreisel an der Studiotour vorbei und der war tatsächlich auch Drehort. Ich hatte euch das schon mal erzählt, da ist nämlich an dem Kreisel der Bus, der fahrende Ritter, in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban langgefahren. Also sehen wir, wenn wir mit dem Linienbus aussteigen, tatsächlich noch einen kleinen Drehort direkt in Leaveston. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zum Thema Linienbus. Das habe ich zuletzt gemacht mit meiner Mama im November diesen Jahres. Als wir bei der Studiotour waren, sind wir mit den Öffis angereist zum ersten Mal. Und ich muss sagen, ja, es ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber es ist kostengünstig. Und wenn man es einmal durchschaut hat, dann würde ich es immer wieder so machen. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären, ohne dass es zu verwirrend ist. Also letztendlich haben wir uns jeden Tag in London bewegt mit unserer Kreditkarte und dann wurde am Ende des Tages uns immer ein Tagesticket abgebucht, wenn wir mit der Tube sehr regelmäßig gefahren sind an dem Tag und das lag vielleicht bei um die 10 Pfund. Wenn wir jetzt rausfahren nach Watford, was die Station ist, oder Watford Junction, je nachdem die Station, die wir ansteuern müssen, wenn wir Richtung Studiotour wollen, dann ist das so, als würden wir uns in einen Außenbereich bewegen. In Berlin, also wer sich in Berlin auskennt, da gibt es einen A-, B- und C-Bereich und das kann ich jetzt so übertragen, wäre dann quasi der C-Bereich. Also wir kommen dort mit dem öffentlichen Nahverkehr hin, aber es ist ein kleiner Zuschlag, weil wir uns eben schon nicht mehr in Berlin, beziehungsweise in dem Fall nicht mehr in London befinden, müssen wir hier ein bisschen draufzahlen. Dann haben wir ungefähr 15 Pfund für diese Tageskarte bezahlt, was also nur 5 Pfund mehr war als sonst, wenn wir uns den ganzen Tag durch London bewegt haben. Das ist also schon mal sehr günstig. Dann kommen wir also an in Watford oder Watford Junction. Und dabei ist ganz wichtig, wenn ihr euch die Route raussucht, schaut auf jeden Fall, dass ihr mit der Tube fahrt und nicht mit einem Zug. Denn die Möglichkeit besteht auch, von London Euston zum Beispiel können wir mit dem Zug nach Watford rausfahren. Das sind aber dann externe Anbieter, bei denen man auch externe Zugtickets kaufen muss. Das geht schneller, auf jeden Fall. Aber ihr müsst dann extra für den Zug bezahlen und dann ist wieder zu fragen, ob das wirklich sinnvoll ist. Dann könnt ihr direkt auch mit einem dieser teureren Busse fahren, die über Golden Tours laufen. Also würde ich sagen, achtet darauf, dass ihr mit der Tube fahrt, steigt in die Tube in London und lasst euch rausfahren bis nach Watford oder Watford Junction. Watford Junction ist die bessere Option, weil ihr von dort aus direkt mit einem Shuttlebus fahren könnt und tatsächlich sind diese Shuttlebusfahrten wohl auch in eurem Ticket inkludiert für die Studiotour. Tatsächlich muss ich sagen, es hatte einfach ganz viel damit zu tun, was wir vorher noch erlebt hatten. Ich hatte euch schon mal erzählt, wir waren in der St. Paul's Cathedral. Es war so ein bisschen kleiner Zeitdruck und wir hatten uns einfach eine Route rausgesucht, die für uns am sinnigsten war. Und mit der Route kamen wir eben in Watford an und nicht Watford Junction, was tatsächlich zwei verschiedene Stationen sind. Und von Watford, da sind wir dann ausgestiegen, mussten wir in einen Bus steigen und mussten später nochmal umsteigen mit dem Bus und sind dann mit dem zweiten Bus vor die Tore der Studiotour gefahren. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir uns in diesem Außenbereich, also nicht mehr in London bewegt haben, sondern in diesem Stadtverkehr von Watford, mussten wir ein Ticket für den Bus kaufen, haben eine Einzelfahrt bekommen, sind dann in den nächsten Bus gestiegen, dachten, wir können mit dem Ticket weiterfahren. Und er meinte, ach nee, das ist ja blöd vom letzten Busfahrer, der hätte euch mal lieber eine Tageskarte verkaufen sollen, wenn ihr auch noch abends zurückfahren wollt. Ja, dann hat er uns eine Tageskarte verkauft und die hat, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube vielleicht auch so um die 5 Pfund, es war jetzt nicht die Welt, gekostet und dann konnten wir quasi uns abends zurück auch mit diesem Ticket bewegen. Dadurch, dass wir aber halt eben von Watford gefahren sind, waren es nicht diese offiziellen Shuttlebusse, sonst hätten wir anscheinend ja gar nichts zahlen müssen. Also das muss man sich vielleicht nochmal genauer anschauen, aber letztendlich ist es immer noch die viel kostengünstigere Variante. Selbst wenn man jetzt hier 2 Tickets für den Bus gekauft hat, wo man eigentlich nur hätte 1 kaufen müssen, ist es immer noch viel, viel kostengünstiger, als eben mit diesen offiziellen Bussen anzureisen. Und ja, ich muss nochmal dazu sagen, die Anreise dauert länger, auf jeden Fall. Und man muss umsteigen und es ist vielleicht ein bisschen umständlicher. Man hat vielleicht mal auch kurz Panik, wenn irgendwas nicht ganz richtig läuft. Wir hatten nämlich auf dem Rückweg so das kleine Problem, dass wir zur Bushaltestelle gegangen sind. Also wir sind angekommen an einer Bushaltestelle und manchmal sind die Bushaltestellen für die Rückfahrt, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ja nicht verfügbar, sondern man muss ein paar Meter weitergehen. Dann sind wir da hingegangen, da war eine Baustelle und dann stand da einfach, ja, Bushaltestelle ist zurzeit nicht in Betrieb und wir waren so, okay, wo müssen wir jetzt hin? Und weil es natürlich schon später abends war, hatten wir da kurz mal ein bisschen Panik vielleicht. Allerdings muss ich immer sagen, wir müssen uns alle mal kurz beruhigen. Wir leben in einer sehr modernen Welt. Wer eine Uber-App hat, es gibt immer Möglichkeiten, mit einem Uber von A nach B zu kommen. Man hätte dann vielleicht auch einen Uber rufen können und hätte sich bis zur Station fahren können, um dann wieder mit der Tube reinzufahren nach London. das wäre auch alles möglich gewesen. Aber natürlich wollen wir, wenn wir hier schon versuchen, Geld zu sparen, da nicht unnötig das Geld fürs Uber ausgeben. Also muss man schauen, was man tut. Was ich jetzt gesehen habe, sind manchmal Sachen, die man erst im Nachhinein entdeckt. Es gibt einen Live-Bus-Tracker auf der Website. Also wenn ihr da in die Rubrik Anreise schaut auf eurem Handy, dann findet ihr einen Live-Bus-Tracker, auf den ihr raufgehen könnt. Und der zeigt euch, wo die Busse gerade langfahren, diese Shuttle-Busse. Genau, das ist also auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wir hatten Glück, wir sind auf ein Pärchen getroffen, die den gleichen Bus gesucht haben wie wir und sind dann so ein bisschen an der Strecke lang gelaufen und zur nächsten Station gekommen, wo wir dachten, okay, hier scheint der Bus zu halten, hier müsste er logischerweise halten und er hat dort auch gehalten und hat uns dann auch zurück zur Tube-Station gebracht und das war dann alles ganz fein und hat dann auch wirklich reibungslos funktioniert, aber manchmal muss man sich wirklich kurz beruhigen und überlegen, wie digitalisiert unsere Welt ist und was für Möglichkeiten wir wirklich haben. Also wir würden wahrscheinlich nie dort irgendwo in Watford festsitzen, es gibt immer Möglichkeiten. Und obwohl das jetzt dann auf dem Rückweg vielleicht ein bisschen aufregend war und obwohl es vielleicht alles ein bisschen umständlicher war, ich denke, es ist ja auch so ein bisschen Learning by Doing und was man dann öfter macht, wird dann auch einfacher. Und wenn ich wieder zur Studiotour fahren würde, würde ich, glaube ich, genau diese Art von An- und Abreise wieder wählen. Und tatsächlich scheinen das viele Menschen zu tun, weil wir saßen dann auf der Rückfahrt in einer U-Bahn mit vielen, vielen Leuten, die Tüten aus dem Harry Potter Fanshop in der Hand hatten. Das heißt, da waren wirklich viele Leute, die mit der U-Bahn auch wieder abgereist sind. Also wenn ihr schon etwas ältere Hasen auf der Tour seid, das schon öfter erlebt habt, kann ich euch empfehlen, macht es auf jeden Fall auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wahrscheinlich ist es letztendlich, wenn wir jetzt diese Sache mit den Spritkosten noch mit einbeziehen, dann ist es wahrscheinlich doch am allergünstigsten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Und es macht ja einen großen Preisunterschied, ne? Ob ich nun 60 Pfund bezahle oder 130. Also ja, auf die 60 Pfund müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal 10 oder so raufrechnen für die Anreise, die wir hatten. Aber das ist schon ein Unterschied. Ich hatte ja aber auch gesagt, es gibt eine Direktverbindung mit dem Zug von London Euston aus, 20 Minuten. Das geht auch super fix, aber wie gesagt, da müsst ihr ein extra Zugticket kaufen. So, jetzt ist natürlich aber auch die Frage, gerade wenn wir An- und Abreise betrachten, wie viel Zeit müssen wir eigentlich für diese Studiotour einplanen? Und natürlich ist das super individuell. Es ist auch abhängig davon, wie lange die Pause ist, die ihr eventuell zwischendurch unternehmt. Es gibt ja auf der Hälfte der Tour dieses Backlot Café, in dem man was essen kann. Und das haben wir beim letzten Mal gemacht. Meine Mama und ich haben da was gegessen und haben uns da bestimmt eine halbe Stunde aufgehalten. Aber wenn wir jetzt die Pause nicht mit einberechnen, dann muss ich sagen, habe ich in der Regel im Schnitt immer so 4,5 Stunden für die Tour gebraucht. Und es war so, dass ich mir immer die gesamten Audio-Guide-Dateien angehört habe, also die, die zu hören waren. Ich habe mir nicht jeden zusätzlichen Film auf dem Gerät angesehen. Wenn man das macht, denke ich, muss man noch deutlich mehr Zeit einplanen. Aber ich habe auch immer genug Zeit für Fotos eingeplant. Natürlich, ich halte mich immer sehr lange auf und mache irgendwie hier ein Foto, da ein Foto, tüdelü. Und es gibt auch verschiedene Sachen, wo man manchmal Schlange stehen muss und wo es länger dauert, bis man, das ist nicht auf der ganzen Tour so, also um Gottes Willen, ich will euch da keine Angst machen, aber an den Gewächshäusern steht man manchmal ein bisschen an. Und wir standen auch an dieser Backlot Stage, also dieser neu gebauten Bühne, eine Zeit lang an. Und das fällt dann natürlich auch so ein bisschen mit rein. Auf der Website sprechen sie davon, dass man im Schnitt 3,5 Stunden braucht. Das finde ich ein bisschen zu knapp bemessen. Also ja, wenn man mit Kindern da durchgeht und vielleicht ein bisschen gehetzter ist oder wenn man nicht alles so genau sich anschauen will, sind 3,5 Stunden auch machbar. Aber 4,5 Stunden habe ich schon immer gebraucht. Aber vielleicht auch, weil ich sehr, sehr viele Fotos mache und vielleicht würde das anderen Leuten nicht so gehen, die nicht so viel fotografieren. Ich kann das schlecht einschätzen. Aber ich denke, irgendwas so zwischen 3, 4 Stunden, also vielleicht ist 4 Stunden ein guter Schnitt, den ihr euch einplanen solltet. Aber ich habe gemerkt, damals, als ich mit dem Bus wieder zurückgefahren bin und auf diesen Bus angewiesen war, bin ich am Ende doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Und gerade wenn man dann eben noch in Ruhe durch diesen Shop gehen will. Und ich habe jetzt wirklich bei den 4,5 Stunden nicht eingerechnet, dass wir noch im Shop waren. Weil wenn man dann im Shop ist und sich erstmal da umschaut, braucht man schon wirklich eine Zeit lang, um da alles überhaupt wahrzunehmen, was es da gibt. Und wenn man dann noch einkaufen will, die Schlangen an der Kasse, obwohl sie ganz viele Kassen besetzt haben, sind ultra lang. Ich weiß nicht, wer schon mal bei Primark an der Kassenschlange gestanden hat, aber es ist ein ähnliches Feeling. Also du stehst wirklich lange an diesen Kassen an. Das heißt, das müsst ihr ja auch noch mit einberechnen. Und deswegen ist es einfach schön, wenn man nicht durch einen Bus gehetzt ist, sondern weiß, ich habe die Zeit, ich kann jetzt so lange machen, wie ich eben brauche. Und man kann sich lange dort aufhalten. Und wenn ihr dann vielleicht noch so eine Option bucht wie Frühstück vorher, Abendbrot nachher, dann braucht man natürlich wirklich, dann ist das einfach ein Tagesausflug. Dann verbringt man sehr, sehr viel Zeit dort in den Studios, was toll ist, weil man zahlt viel Geld und man hat dann einfach auch viel davon. Aber haltet das auf jeden Fall im Kopf. Ich muss auch sagen, ich habe das zweimal so gemacht, dass ich vorher vormittags noch London erlebt habe, also vormittags noch in London aufgehalten habe und dann um 15 bzw. um 16 Uhr zur Tour gegangen bin. Und das kann man machen, aber es ist ein straffes Programm und man wird auf der Tour auch noch viel laufen und sich bewegen. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man schon den ganzen Tag durch London stolziert ist. Also sollte man sich genau überlegen, wie viel man sich im Vorhinein tatsächlich vornimmt, dass man nicht völlig erschöpft ist am Ende des Tages. Ja, und in dem Zusammenhang können wir gleich nochmal zu den Öffnungszeiten kommen. Also in der Regel haben die Studios zwischen 8.30 Uhr und 22 Uhr am Wochenende geöffnet und werktags starten sie um 9.30 Uhr. Das heißt, das solltet ihr euch so ein bisschen vor Augen halten. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Tour um 18.30 Uhr nehmen. 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr, ja, da habt ihr nur 3,5 Stunden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, für so eine Tour. Weil da denke ich mir so, finde ich zu knapp, würde ich jetzt nicht machen. Was ihr auch unbedingt bei eurer Urlaubsplanung berücksichtigen solltet, also nicht, dass ihr euch denkt, oh ja, nächstes Jahr, da will ich nach London und ich will in diese Studiotour und ich plane jetzt einfach mal meinen Urlaub und in dieser Woche fahre ich nach London und dann gucke ich nachher auf die Website und dann merke ich, dass die Studios vielleicht in dieser Woche geschlossen haben. Das solltet ihr unbedingt vorher recherchieren, denn es gibt immer meist so eine Woche oder 5 Tage, an denen die Tour geschlossen ist, um umzubauen, um die verschiedenen Features vorzubereiten, die Programme, die sich innerhalb im Laufe des Jahres wechseln. Und dann wird umgebaut, umgestaltet und da wird immer für ein paar Tage geschlossen. Und nicht, dass ihr jetzt dummerweise in der Zeit Urlaub nehmt, wo da geschlossen ist. Das würde ich euch empfehlen. Schaut da vorher rein in den Kalender der Studiotour, damit ihr nicht den Urlaub so legt, dass am Ende da irgendwie geschlossen ist. Genau, und wenn wir jetzt nämlich mal zu diesen Programmpunkten kommen. Ich habe mal die Programmpunkte für das kommende Jahr rausgesucht. Aktuell befinden wir uns noch im Feature Hogwarts in the Snow. Das ist am 15. November gestartet und geht noch bis zum 18. Januar 2026. Es ist das festliche, das weihnachtliche, das verschneite Feature. Ich kann es empfehlen. Ich war jetzt im November da zum ersten Mal und es war wunderschön. Alles, was irgendwie Outdoor Kulisse war, wurde in Schnee gehüllt. Das ganze Modell von Schloss Hogwarts, was wirklich der eindrucksvolle Abschluss jeder Studiotour ist, das ist halt in Schnee gehüllt. Dann der verbotene Wald ist komplett in Schnee. Hagrids Hütte ist beschneit. Die Kulissen der Inneneinrichtungen sind weihnachtlich geschmückt. Der Gemeinschaftsraum der Gryffindors, genauso wie in den Filmen, da werden dann auch die Puppen, die die Kostüme anhaben, so dargestellt wie in einer Filmszene, in einer weihnachtlichen Filmszene. Und auch der Schlafsaal der Jungen ist festlich geschmückt. Also es ist wirklich, wirklich weihnachtlich und festlich und winterlich und wunderschön. Kann ich total empfehlen, dieses Feature zu besuchen. Wie gesagt, jetzt nur noch bis 18. Januar, danach dann aber wieder im November des Jahres 2026. Was als nächstes kommt und am 24. Januar startet und ihr merkt jetzt quasi zwischen dem 18. und 24. Januar ist dann erstmal zu und Magical Mischief ist dann der nächste Punkt. Da geht es also um magische Scherzartikel. Fred und George stehen da so ein bisschen im Mittelpunkt. Das Feature geht bis zum 27. April, zieht sich also so ein bisschen über diesen 1. April, diesen Tag der Scherze. Es ist alles umgestaltet. Die große Halle, die wir jetzt gerade zu diesem Hogwarts in the Snow Feature entdecken und erleben als Halle, in denen sowohl das Festessen für den Weihnachten und die großen Tannenbäume erleben wir jetzt gerade in der großen Halle. Und ganz vorne ist es so ein bisschen weihnachtsballmäßig dekoriert. Und zum Magical Mischief ist dann so, dass die große Halle umgebaut ist. Und wir finden Umbridge mit dem großen Pendel im Hintergrund. Und es ist so aufgebaut wie die ZAG-Prüfung. Es geht dann darum, wie Fred und George da Bude gemacht haben mit ihrem Feuerwerk. Genau, und das Feuerwerk und all solche besonderen magischen Effekte werden besonders in diesem Feature dargestellt. Es gibt dann noch Magical Mischief After Dark am 13. und 14. Februar. Das sind Extra-Touren, die eben nach Feierabend stattfinden. Da gibt es Cocktails, da gibt es Butterbiergutschein. Man kann diesen Besenflug, von dem ich erzählt habe, tatsächlich dann irgendwie kostenlos mitmachen, wenn man ein Ticket für diese After Dark Hours hat, und am Ende kriegt man noch ein Souvenir geschenkt. Dann folgt das Summer Feature vom 7. Mai bis 7. September 2026, und das klingt auch großartig. Das sind 25 Jahre Harry Potter und der Stein der Weisen. Es wird also ganz viel um die Filmkulissen aus dem ersten Teil gehen, was mich natürlich super glücklich macht, weil ich ja ganz großer Harry Potter und der Stein der Weisen Fan bin, zumindest des Films. Und das stelle ich mir toll vor. Da sind noch gar nicht so viele Informationen vorhanden. Die werden jetzt erst noch in nächster Zeit veröffentlicht. Das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Und ab 16. September, also haben wir jetzt wieder zwischen dem 7. und dem 16. September eine Schließung. Und ab dem 16. September bis zum 8. November findet dann das Dark Arts Special statt. Und da war ich schon zweimal. Da geht alles um Halloween und die Todesser. Es ist also alles so ein bisschen unheimlich. In der großen Halle finden wir die Kürbisse, die alle an der Decke schweben. Mega cool gemacht. Richtig, richtig schön. Und überall laufen Todesser durch die Tour, aber nicht wie in so einem im Dungeon oder so. Es ist jetzt nicht so gruselig, dass man sich erschreckt, sondern sie kommen zu bestimmten Zeiten durchgelaufen und demonstrieren bestimmte Sachen. Und dann werden verschiedene Spezialeffekte gezeigt, wie zum Beispiel Trollpopel hergestellt werden und so. Also wirklich auch ein tolles Feature, was ich, wie gesagt, schon zweimal gesehen habe. Und dann gibt es noch die sogenannten Twilight Tours, auch unabhängig von diesem Magical Mischief. Das sind bestimmte Freitage im Jahr 2026, wo es weniger Besucher gibt. Es gibt dann einen Champagnerempfang in der großen Halle und eine Führung durch den ersten Teil der Tour. Auch das irgendwie ganz cool, dass man da offiziell mal durchgeführt wird. Also damit habt ihr jetzt schon mal so einen kleinen Einblick. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das, was ihr wissen müsst, wenn ihr anreist, bevor ihr anreist, wenn ihr bucht. Und ich denke, das ist das, was ihr jetzt als nächstes machen könnt. Ihr könnt eure Tickets erstmal buchen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und dann werde ich euch erzählen, was dann eigentlich passiert, wenn ihr die Tickets habt, wenn ihr vor Ort seid, wenn ihr dort ankommt, was euch erwartet. Dann laufen wir durch die Sicherheitskontrolle an der Garderobe vorbei und wir besorgen uns vielleicht mal so einen Aktivitätspass. Und ich werde euch davon erzählen, wie die Tour aufgebaut ist, welche einzelnen Sets ihr dort erkunden könnt. Ich muss dazu sagen, es wird Spoiler geben. Also es kann natürlich sein, dass jemand sagt, oh, ich möchte mich von all dem total überraschen lassen. Dann vielleicht in 2 Wochen nicht reinhören, weil ich werde erzählen, was euch so erwartet. Aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sollt ihr natürlich auf der Tour auch selbst erleben. Aber wir werden also über die wirklich Sets und Requisiten vor Ort sprechen in 2 Wochen am Montag. Da geht es dann also um den Aufenthalt vor Ort, die Inhalte der Tour, die Filmsets, die Kreaturen und auch das künstlerische Department, was da ausgestellt ist. Bis dahin könnt ihr mir natürlich immer gerne weiterhin auf Instagram folgen unter gleis_943_podcast. Ihr findet dort immer das begleitende Bildmaterial zu jeder Folge und ich freue mich, wenn ihr da kommentiert, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingspodcast-Plattform bewertet. Schreibt mir Nachrichten, empfehlt den Podcast euren Freunden, wenn sie Potterheads sind. Und empfehlt vielleicht im Besonderen diese Folge jedem, der zur Studiotour reisen möchte und noch nicht weiß, wo er ansetzen soll, wie er dorthin reist, wie er Tickets bucht, dann sagt doch mal, hier gibt es eine Folge, hier gibt es einen Podcast, da kann man mal reinhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Und natürlich wünsche ich euch jetzt vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Jahreswechsel mit Weasleys wildfeuernden Wunderknallern oder was auch immer so auf eurem Programm steht. Je nachdem, wie ihr Silvester angeht, ob es eher ruhig wird und entspannt. Ich persönlich bin nicht so für wildfeurige Wunderknaller zu haben. Ich habe es lieber entspannt und denke mir, auch die Tierwelt hätte es entspannter ohne. Aber wie auch immer, ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem, was ihr erlebt. Rutscht vor allem gesund ins neue Jahr und dann hören wir uns in 2 Wochen, wenn ich euch von den Inhalten der Studiotour berichte. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis dahin.